Die Continental Gummiwerke Aktiengesellschaft Hannover feiert am 8. Oktober 1971 ihr 100-jähriges Bestehen. Das war der Anlass, für die Mitarbeiter und Freunde unseres Hauses diese Tondokumentation zusammenzustellen. In Originalaufnahmen wird ein Jahrhundert deutscher Geschichte wieder lebendig. Ein Jahrhundert, das besonders reich ist an außergewöhnlichen Ereignissen. Was wagemutige und zielstrebige Unternehmer in den vergangenen 100 Jahren geplant und aufgebaut haben, wurde oft durch die politischen und wirtschaftlichen Ereignisse in Deutschland, in Europa und in der Welt beeinflusst und mitbestimmt. Durch die Erinnerung an das, was gestern war, wird auch die Geschichte der Continental wieder lebendig und in den richtigen Rahmen gestellt. Vor dem Blick nach vorn steht der Blick zurück. Denn ohne Vergangenheit gibt es keine Zukunft.
So sangen sie einst in ihrer Begeisterung. Endlich, nach Jahrhunderten der Zerrissenheit und Ohnmacht, hat Bismarck die deutschen Stämme geeint. In einem Reich, das nun führende Großmacht in Europa ist. Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen? Und wie wird man nachher leben? Fragt ein damals hochberühmter Geschichtsprofessor. Während die Zeitgenossen der Reichsgründung erleben, was man bald als Siegeszug der Technik rühmen wird. Jahr um Jahr neue Erfindungen und Pionierleistungen, wie zum Beispiel der Suezkanal. Für die Eröffnungsfeier komponiert Giuseppe Verdi seine Aida, uraufgeführt Ende 1871. Damals, also rund 15 Jahre später, klingt das freilich noch so. Von kleinen Hartgummiwalzen, die schon bald von einer siegreichen Konkurrenz überrundet werden, schwarzen, runden Scheiben. In dieser Zeit wird Bismarck von einem jungen Monarchen entlassen, der sein Volk herrlichen Zeiten entgegenführen will. Und sie scheinen tatsächlich anzubrechen, als um die Jahrhundertwende der Nachzügler Deutschland zur zweitstärksten Industrienation der Welt nach den USA aufgerückt ist. Doch der technische Fortschritt bringt zugleich neue und wachsende soziale Probleme. Auch daran mag Reichskanzler Fürst Bülow gedacht haben, wenn er im November 1907, knapp 10 Jahre nach Bismarcks Tod, im Reichstag den Blick in die Zukunft richtet.
Als ich im Sterbezimmer des Fürsten Bismarck stand, fiel mein Blick auf ein Bild, das an der Wand hing. Es war das Bild von Ludwig Uhland, der Mann, der gesagt hatte, es wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Öles gesalbt ist. Schaut hinüber nach dem Lager, wo der große Mann der Tat verschieden war, der dem deutschen Volk den Traum der Jahrhunderte erfüllte. Die ganze deutsche Geschichte sprach aus diesem gegenüber. Denn nur die Verbindung von altpreußisch-konservativer Tatkraft und Zucht mit deutschem Weitherzchen und liberalen Geist kann die Zukunft der Nation zu einer glücklichen gestalten.
Die Zukunft der Nation liegt auf dem Wasser und neuerdings auch in der Luft. Der Name des Grafen Zeppelin ist in aller Munde. Ein Konstrukteur, der sich auch durch eine schwere Katastrophe nicht beirren lässt.
Meine Luftschiffe werden bald zu den betriebssichersten Fahrzeugen zählen, mit welchen weite Reisen bei verhältnismäßig geringster Gefahr für Leib und Leben der Insassen ausführbar sind. Mit froher Zuversicht darf das deutsche Volk demnach annehmen, dass es sich mit seiner hochherzigen Spende einen gangbaren Weg zur wahrhaftigen Eroberung des Luftmeeres aufgetan hat.
Eine Spendensammlung macht es möglich. In jenen Tagen, in denen vermeintlich der Himmel voller Geigen hängt. Doch nicht für alle und nicht mehr lange. August 1914. Kaiser Wilhelm II. Kennt keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutsche.
Sein oder nicht sein, unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründen, um sein oder nicht sein deutscher Macht und deutschen Wesen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Rotz, und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war, vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Alle glauben an einen raschen Sieg, wie damals 70-71. Aber Jahr um Jahr sterben Millionen, verbluten, hungern und schuften. Ihre Hoffnung ist der Sieger von Tannenberg, der 70-jährige Feldmarschall von Hindenburg.
Wir haben dem übermächtigen Ansturm unserer Gegner mit Gottes Hilfe durch deutsche Kraft widerstanden, weil wir einig waren, weil jeder freudig alles gab. So muss es bleiben bis zum Letzten. Nun danket alle Gott auf Blut der Wahlstadt. Vertraut, dass der deutschen Eiche Luft und Licht geschaffen werden wird zu freier Entfaltung. Die Muskeln gestrafft, die Nerven gespannt, das Auge geradeaus. Wir sehen das Ziel vor uns. Ein Deutschland hoch in Ehren, frei und groß. Gott wird auch weiter mit uns sein.
So im Oktober 1917, nur 3 Wochen vor der russischen Oktoberrevolution. Und ein Jahr später ist auch die Hohenzollernmonarchie unter der Last des Weltkrieges zusammengebrochen. Der Abgeordnete Philipp Scheidemann stellt ihr den Totenschein aus.
Arbeit und Soldaten. Furchtbar waren die 4 Kriegsjahre. Grauenhaft waren die Opfer, die das Volk an Gut und Blut hat bringen müssen. Der unglückselige Krieg ist zu Ende. Das Morden ist vorbei. Die Folgen des Kriegs, Not und Elend, werden noch viele Jahre lang auf uns lasten. Die Niederlage, die wir unter allen Umständen verhüten wollten, ist uns nicht erspart geblieben. Der Kaiser hat abgedankt. Er und seine Freunde sind verschwunden. Über sie alle hat das Volk auf der ganzen Linie gesiegt. Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Das ist zugleich die Geburtsurkunde für einen neuen Volksstaat, dem die Schuldenlast des alten Obrigkeitsstaates als schwere Hypothek auferlegt wird. An der Spitze steht jetzt ein Mann des Volkes, der Sozialdemokrat Friedrich Ebert.
Das Wesen unserer Verfassung soll vor allem Freiheit sein. Freiheit für alle Volksgenossen. Aber jede Freiheit, an der mehrere teilnehmen, muss ihre Satzung haben. Diese haben sie geschaffen. Gemeinsam wollen wir sie festhalten. Aus ihrem Vertrauen bin ich an die erste Stelle im Deutschen Reich gestellt worden. In ihrer Hand habe ich das Gelöbnis abgelegt, die von ihnen für das deutsche Volk geschaffene Verfassung treu zu wahren.
Sie werden ihn in den Tod treiben als Arbeiterverräter oder als Novemberverbrecher. Unter der Last von Versailles droht die junge Republik zu zerbrechen. Putschversuche, Ruhrbesetzung, Inflation. Doch die Stabilisierung gelingt, während sich im Oktober 1923 ein neues Massenmedium ankündigt.
Achtung, Achtung, hier ist Berlin, Boxhaus. Sie hören als nächstes die Kapelle Bernarette. Sie bringt Ihnen einen Foxtrott zu Gehör, wenn die Westband spielt.
Unerwartet rasch geht es aufwärts. Aber Millionen von Sparern haben buchstäblich alles verloren. Und nur wenige können die optimistische Prognose hören, die der Nobelpreisträger Albert Einstein dem Rundfunk stellt.
Was speziell den Rundfunk anlangt, so hat er eine einzigartige Funktion zu erfüllen im Sinne der Völkerversöhnung. Bis auf unsere Tage lernten die Völker einander fast ausschließlich durch den verzerrenden Spiegel der eigenen Tagespresse kennen. Der Rundfunk zeigt sie einander in lebendigster Form und in der Hauptsache von der liebenswürdigen Seite.
Es wird anders kommen. Doch um die Völkerversöhnung müht sich, nicht ohne Erfolg, der liberale Reichsaußenminister Gustav Stresemann, der zur Eröffnung der Kino- und Fotoausstellung als erster vor einer Tonfilmkamera diese Worte gesprochen hat.
Diese Ausstellung ist ein Beweis der inneren Stärke beider Industrien in schweren Zeiten deutscher wirtschaftlicher Entwicklung. Dass ich heute in der Lage bin, im Bilde zu Ihnen zu sprechen, ist ein lebender Beweis dieser Entwicklung und dieses Fortschritts auf diesen Gebieten. Mögen beide Industrien fortschreiten in dieser Entwicklung. Möge es ihnen möglich sein, nicht nur in der Heimat, sondern auch draußen in der Welt, durch ihre Erzeugnisse ein Bild zu geben von deutscher Geistes- und Schaffenskraft und dafür zu sorgen, dass deutscher Geist und die Anerkennung deutscher Technik auf die Welt durchdringen.
4 Jahre später, Weihnachten 1929, können Kinobesucher auf der Leinwand einen Schauspieler nicht nur sehen, sondern auch hören, der bald ein Star für mindestens 2 Generationen sein wird. Hans Albers.
Ihre Personalie?
Moment. Wenn Sie die Blumen nicht nehmen, dann gebe ich Ihnen gar keine Antwort.
Na schön. Name?
Bredo.
Vorname?
Harry. Hans August Philipp Christian Amadeus Wolfgang Alexander Otto.
Otto?
Otto, Otto.
Das genügt.
Das genügt.
Beruf?
Globetrotter.
Na schön.
Na schön.
Verheiratet oder unverheiratet?
Raten Sie mal.
Na, Sie und verheiratet.
Nicht wahr, dass wir gelacht.
Anzahl der Kinder.
Ich bin diskret.
Ach, Verzeihung, das ist natürlich Unsinn.
Wieso ist das Unsinn? Was nicht ist, das kann doch noch kommen.
Also bitte.
Das selbstverständlich, sehr gern. Bitte sehr.
Ich habe nichts gesagt.
Ich habe auch nichts gehört.
Im gleichen Jahr, im Herbst 1929, wird für die neu gegründete Universität zu Köln der Grundstein gelegt. Hier gibt der Oberbürgermeister, er heißt Konrad Adenauer, diese Wünsche mit auf den Weg.
Möge dies Bauwerk werden. Ein Hort deutscher Kultur und deutscher Wissenschaft. Ein Hort der Erziehung zu durch Selbstdisziplin geadelter Freiheit, zur Vaterlandsliebe und Volksgemeinschaft. Möge es gleichzeitig sein, eine Brücke, die hinführt zur Wissenschaft und Kultur unserer Nachbarvölker.
2 Tage nach diesen Worten in Köln kommt es in der New Yorker Wall Street zum Schwarzen Freitag. Ihm folgt eine Weltwirtschaftskrise, die Millionen von Deutschen in neue Existenzängste stürzt, die sie nie vergessen werden.
Als wir 1918 den 8-Stunden-Tag errungen hatten, haben wir ihn als großen Erfolg begrüßt. Heute müssen wir erkennen, dass die 48-stündige Arbeitswoche noch zu lang ist. Besonders bedauerlich aber ist, dass viele Arbeiter und Arbeiterinnen auch jetzt noch länger als 48 Stunden arbeiten müssen, wo Millionen ganz ohne Arbeit sind,
sagt der Gewerkschaftsvorsitzende Theodor Leipert. Und Karl Duisberg, der Sprecher der Industrie, meint:
Es ist das beste Zeichen für die Kraft eines Volkes, wenn in Zeiten, in denen die ganze Welt vom Krisenfieber geschüttelt wird, die Jugend den Kopf oben behält. Soweit als möglich bemüht sie sich, von der dumpfen Lähmung der Arbeitslosigkeit freizukommen. Die Jugend will sich neuen Lebensraum schaffen. Dieser Entwicklung müssen wir Rechnung tragen.
Da heißt es Gott und Ehren.
So singen sie, während der Reichstagsabgeordnete Walter Ulbricht die Schuldigen erkannt zu haben glaubt.
Herr Duisberg vom Jemitres, die Generaldirektoren der Großbanken, die sozialdemokratischen Polizeipräsidenten, die Pappen und nicht zu vergessen der Zuchthausdirektor von Brandenburg. Das ist die Front der Feinde des Proletariats. Vom Chemiekönig bis zu Leibach, dem Gewerkschaftsführer, und zum brandenburgischen Zuchthausdirektor.
Rufen die einen, übertönt von den anderen. Während Reichskanzler Heinrich Brüning mit Notverordnungen gegen die radikale Sturmflut ankämpft.
Meine Damen und Herren, ich lasse mich durch Kritiken, durch Angriffe, durch Verleumdungen nicht beirren. Ich stehe vor Ihnen, ich habe Ihnen meine Politik gesagt. Sie kann nicht anders. Sie, meine Herren, die Parteien und Ehrenämter von Ihnen, trägt die Verantwortung für das Verkommen.
Kanzler Brüning wird im Mai 1932 nur 100 Meter vor seinem Ziel, Streichung der Reparationen, entlassen. Ein neuer, mörderischer Wahlkampf hat begonnen, als auf dem Nürburgring im Juli das Rennen um den großen Preis von Deutschland gestartet wird.
Immer toller, immer verrückter wird jetzt der Kampf hier auf dem Schwalbenschwanz, so genau wie auf allen anderen Stellen der Strecke. Ich muss die Spitzengruppe weitergeben an Dr. Larven.
Deutschlands Spitzenmarke ist in diesem Jahr nicht dabei, wohl aber Deutschlands Rennfahrerass.
Rudolf Caracciola auf der Gegengeraden und schon hinter ihm Nuvolari, der den Grafen Giulai geholt hat. Die Gegenkehre geht, Körb bremst, Speer steht der Wagen, wieder angerissen. Hervorragend fährt Nuvolari jetzt die Reserven ins Rennen werfen. Vorn auf der Gegengraden, die Höhe herunter sausend jetzt. Caracciola, 50 Meter Abstand.
Der Sieger heißt Caracciola. Und zwei Wochen später heißt der Wahlsieger Adolf Hitler. Seine NSDAP ist stärkste Partei im Reichstag geworden. Hitlers Chefpropagandist Josef Goebbels triumphiert.
Die Nation steht auf, das Volk ist im Erwachen. Aus jahrzehntelanger Duldsamkeit erhebt sich ein neuer deutscher Lebenswille. Eine junge Generation von kämpferischen Aktivisten rückt vor die Front der deutschen Politik und zwingt dem Gang der Dinge ihren Kurs auf.
Von Krisen und Konflikten erschöpft, der demokratischen Freiheitsrechte überdrüssig, vertrauen Bürgertum und Mittelstand nun dem Manne, den der Reichspräsident von Hindenburg am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt hat.
Ja, also ich habe mir hier heute hergestellt, um mir das mal richtig anzukicken. Ich muss eigentlich sagen, dass ich jetzt restlos begeistert bin. Ich habe richtig gesehen, dass es eine richtige Volksgemeinschaft ist. Wenn ich hier als Stahlhelmer spreche, dann muss ich sagen, dass ich mir tatsächlich auch für den Arbeiterführer Adolf Hitler restlos begeistert habe. Denn ich habe hier richtig gesehen, dass hier tatsächlich der Arbeiter neben den Studenten die ganze richtige Volksgemeinschaft jetzt marschiert ist. Und ich kann sagen, dass damit auch Deutschland jetzt richtig zur Freiheit geführt wird.
Zur Freiheit, so scheint es. Heraus aus Not und Elend, zurück zu den herrlichen Zeiten des Kaisers und zu schmählich verratener deutscher Tradition. Der neue Führer indessen verspricht:
Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre Zeit, dann richte und urteile über uns. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre. Und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deiner selbst wegen.
Es klingt glaubhaft, weil lautstark. Doch mehr als die Hälfte der Deutschen wählen im März 1933 Hitler nicht. Aber die Weichen für die Diktatur sind bereits gestellt, als in der Garnisonkirche zu Potsdam sich der ehemalige weltkriegsgefreite Hitler vor dem Feldmarschall Hindenburg in Ehrfurcht verneigt. Stärker als historisierende Romantik schlägt die Menschen damals der wirtschaftliche Wiederaufschwung in seinen Bann. So etwa, wenn der Sprecher der Automobilindustrie schon 2 Jahre nach der Machtergreifung feststellen kann:
Weithin strahlt ihre Fruchtbarkeit aus. In unzählige Zweige gewerblichen Lebens fällt ihr Saatgut. Leben entsteht überall. Gewaltig wächst der Verkehr. Die Automobilindustrie, einst das Stiefkind der Gesetzgebung, ist zum Schrittmacher der deutschen Wirtschaft geworden. Welche Wendung! Aber das ist erst der Anfang. Es wird noch ganz anders kommen mit der Erfassung der breitesten Abnehmerschichten und mit der Vollendung des Gigantenwerks der Autobahnen.
Sie sind schon vor Hitler baureif geplant worden. Doch bei der Eröffnung der ersten Teilstrecke weiß Propagandaminister Goebbels, auch daraus politisches Kapital zu schlagen.
Mein Führer, unten an der neuen Mainbrücke liegt ein kleiner Hügel Erde. Man hat diesen kleinen Hügel Erde einfrieden müssen, weil die Arbeiter dieser ersten Strecke der Reichsautobahn in Düten diese Erde mit nach Hause nahmen. Es ist die Erde, die der Führer selbst an jenem Septembermorgen hier beim ersten Spatenstich dieses neu eröffneten Werkes geschaufelt hat.
Dieser Führer weiß alles und er hat immer recht. Man ist bereit, es zu glauben, wenn auch ein so kundiger Experte wie der Reichswirtschaftsminister Hjalmar Schacht die fragwürdigen Früchte eines erzwungenen sozialen Friedens rühmt.
Die außerordentliche Bedeutung, die das Zusammengehen von Betriebsführern und Gefolgschaften im Dritten Reich erhalten hat, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Die Besinnung auf unsere deutschen Lebensnotwendigkeiten hat es Betriebsführern und Gefolgschaft wieder zum Bewusstsein gebracht, dass sie alle Söhne eines Volkes und in gleicher Weise an das Schicksal dieses Volkes in guten und in schlechten Tagen mit unzerreißbaren Ketten geschmiedet sind.
Vorerst noch sind es die guten Tage. Und die Olympia-Fanfaren des Jahres 1936 signalisieren, dass Deutschland in der Welt wieder etwas gilt. Auch wenn es im klassischen 100-Meter-Lauf der Männer nur den 5. Platz erreicht.
2 Schwarze gegen 4 Weiße, 2 Europäer, 3 Europäer mit dem Schweden zusammen gegen 3 Amerikaner. USA gegen Europa, der Kampf beginnt. Müller steht bereit, Pistole in der Hand, da liegen in einer Linie. Ein Laut regt sich im gewaltigen Stadion. Atemlos verfolgt die Menge. Jetzt den Start auf die Plätze fertig. Los! Werner Parlak ist die losgeschossen, der Holländer ist vorn. Jetzt kommt schon Jesse oben zurück, nicht Metcalf. Borgmeier stampft verzweifelt. Auch der kleine Frank Wieger vorne, unendlich weit. Ziel! Erster, Jesse oben. Weiter, Metcalf. Dritter, der Holländer oben darf.
Zwecks Weltgeltung lassen die Gleichschalter vorübergehend den als Niggermusik verpönten Jazz in den Tanzlokalen zu, während insgeheim die Legion Condor nach Spanien startet und im Mai 1938 ein Grundstein gelegt wird.
Den Grundstein für das Volkswagenwerk der größten europäischen Erzeugungsstätte auf dem Gebiet der Motortechnik legte heute am 26. Mai 1938 im Jahre der Heimkehr der Ostmark, der Führer und Kanzler des von ihm geschaffenen Großdeutschen Reiches, Adolf Hitler. Sein Ziel ist das Wohl seines Volkes.
Wer damals das Buch Mein Kampf gelesen hätte, hätte das wirkliche Ziel dieses Führers kennen können. Und er wäre auch nicht überrascht gewesen, am 1. September 1939 im Rundfunk diese Worte zu hören.
Polen hat heute Nacht zum ersten Mal auf unserem eigenen Territorium auch mit bereits regulären Soldaten geschossen. Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. Ein Wort habe ich nie kennengelernt. Das heißt Kapitulation. Und ich möchte daher jetzt der ganzen Umwelt gleich versichern, ein November 8. wird sie niemals mehr in der deutschen Geschichte wiederholen.
Der Weg in den Abgrund ist unaufhaltsam. 4 Wochen Polen, 6 Wochen Westfeldzug. Der Führer erscheint als der größte Feldherr aller Zeiten. Und zur Ablenkung und Zerstreuung gibt es groß aufgezogene Unterhaltung.
Barnabas von Gezi hat eine große Konzertreise unterbrochen und ist mit seinem Orchester nach Berlin gekommen, um im 75. Wunschkonzert noch einmal vor der Sommerpause für euch Soldaten an allen Fronten zu spielen. Wir baten unseren Gezi, komm zurück, und komm zurück heißt auch sein erstes Stück.
Millionen und Abermillionen werden nicht zurückkommen.